Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Mein heutiger Gesprächsgast ist der Delikatessenhändler Ralf Boos. Er hat mit Boos Food ein Imperium in und für Deutschland aufgebaut, ohne dass die deutsche Gastronomie völlig anders aussähe. Wem der Name Ralf Boos nicht sagt, der kennt aber vielleicht sein Gesicht aus dem Fernsehen. Er hat bei The Taste für Sat.1 mitgewirkt, war für das ZDF der Delikatessenjäger und hat mit Horst Lichter Koch im Ohr fürs ZDF produziert. Vor allem aber ist Ralf Boos Unternehmer. Und welche Wege, vielleicht sogar Wirrungen, man gehen muss, um schließlich derart erfolgreich zu sein, das möchte ich heute von ihm erfahren. Hallo Ralf.
Hallo, guten Tag.
Ralf, du bist ja nicht mit dem, ich sag das jetzt mal so, Delikatessenlöffel im Hintern geboren worden, sondern das war ja ein Weg, bis du deinen Delikatessenhandel Boos Food wirklich gegründet hattest. Erzähl mir mal, wo bist du geboren? Wie bist du dahin gekommen, dass du auf einmal so etwas wie Genuss und Delikatessen in Deutschland so maßgeblich beeinflusst hast?
Also ich habe erstmal einen ganz anderen Background. Also mein Vater ist Heizungsrohrisolierer, hat meine Mutter, die war Kellnerin, kennengelernt. Die beiden haben geheiratet. Mein Vater hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und hatte so eine Ein-Mann-Firma sein Leben lang. Und meine Mutter hat sich auch weiterentwickelt, ist irgendwann Buchhalterin und dann später so Assistentin geworden in der Geschäftsleitung. Aber ein ganz anderer Background. Und ich selber war, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich war ein ganz, ganz, ganz schlechter Schüler. Ich war ein richtig schlechter Schüler mit Zeugnissen, wo 4 Fünfen und 2 Sechsen und sowas drauf waren. Und war auch nur in der Hauptschule. Und ich hatte Gott sei Dank eine ziemlich geniale Lehrerin, die gemerkt hat, dass egal wie oft man mich sitzen lässt, es wird nicht besser. Die mich einfach durchgezogen hat. Die hat mich versetzt, obwohl ich eigentlich einen Notendurchschnitt hatte, keine Versetzung zuließ. Aber die hat in mir schon irgendwas erkannt, was heute würde man das arroganterweise vielleicht als übertalentiert oder superintelligent oder sowas bezeichnen, dass er sagt, okay, der Typ hat sich in der Schule einfach nur so gelangweilt, dass er nicht mitgearbeitet hat. Und ich kann mich auch eigentlich nur daran erinnern, dass ich während meiner Schulstunden aus dem Fenster geguckt habe. Und irgendwann in der 9. Klasse war es dann halt so weit, dass ich wusste, in ein paar Monaten ist meine Schule zu Ende und da habe ich ein Praktikum in einem Hotel gemacht. Und in diesem Hotel in Düsseldorf hier, wo ich auch geboren bin, da war alles ganz anders als in der Schule. Also das fand ich super spannend. Und ich habe dann da eine Lehrstelle bekommen, weil also damals war es auch nicht anders als heute. In der Gastronomie nehmen die so relativ jeden, sodass sie sogar mich genommen haben. Und ich meine, das ist auch, muss man sagen, was wir gerade besprechen, ist ungefähr genau 50 Jahre her. Ne? Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert. Ich bin also auf jeden Fall in dieses Hotel gekommen und habe meine Ausbildung zum Koch da gemacht. Und ich fand alles daran spannend. Ich fand also die Action, also das war ein sehr gut gebuchtes Hotel, aber kein qualitativ hochwertiges Hotel. Das heißt also, wir haben richtig viel gearbeitet. Wir hatten unglaublich viele Veranstaltungen und Messe, Kongressen, Hochzeiten. Da wurde Silvester gefeiert und dann kamen Busreisen und haben da 3-Gang-Menü gekriegt. Und es war jeden Tag was anderes. Und da kam dann auch plötzlich so eine, sag ich mal, Interesse in der Schule. Also wir hatten ja Berufsschule einmal die Woche. Und plötzlich wurde ich da auch zum guten Schüler, weil eben auch das Material mich interessiert hat, um das es da ging. Es war ja, in der Berufsschule ist ja weniger Erdkunde als viel mehr Fachkunde. Und wie gesagt, die Fachkunde war das, was mich interessiert hat. Und so bin ich dann tatsächlich zu einem 1er-Schüler geworden. Also ich habe jetzt nicht in allen Fächern eine 1 geschrieben, aber ich habe 1en geschrieben und für mündliche Vorträge eine 1 bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich kann meine Prüfung dadurch vorziehen und habe dann an meinem 17. Geburtstag, also es war der 21. Januar ist mein Geburtstag und das war auch zufällig der Prüfungstag, dann habe dann an meinem 17. Geburtstag meine Gesellenprüfung zum Koch abgelegt. Damals gab es in Nordrhein-Westfalen die sogenannte Anschlusslehre, da konnte man, wenn man eine zweite Lehre machte, die aber den Berufsschulinhalt der ersten Lehre widerspiegelte, konnte man innerhalb von einem Jahr eine komplette Ausbildung machen. Und ich habe dann danach eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht und habe dann auch wieder zufällig am 21. Januar die Prüfung zum Restaurantfachmann gemacht. Und das war mein 18. Geburtstag. Und da hatte ich plötzlich, als ich 18 war, zwei Gesellenbriefe in der Tasche, was mir in den folgenden Jahren das Leben relativ leicht gemacht hat, weil ich konnte fast jede Frage mit Ja beantworten. Ne? Kennen Sie dies? Haben Sie das schon mal gemacht? Und da ich eben zwei Gesellenbriefe hatte, konnte ich immer sagen, ja, habe ich schon gemacht, kenne ich mich mit aus und so. Und bin dann sehr, 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 sehr schnell in dieser Szene, so wie soll man sagen, rumgereicht worden. Ne? Also wenn irgendwo ein neues Hotel aufgemacht hat oder so, ich kenne da einen, der ist ganz gut, den können wir engagieren, und habe mich ganz, ganz schnell hochgearbeitet. Und zwei Jahre später, als ich dann 20 war, war ich stellvertretender Restaurantdirektor eines großen Hotels in Hagen in Westfalen. Und damit, mit diesem Zeugnis, was ich da hatte als stellvertretender Restaurantdirektor mit 20, da sind mir wirklich sehr, sehr viele Türen aufgemacht worden. Und ich konnte dann in den nächsten Jahren relativ fix meine Karriereleiter emporklettern. Habe das aber auch immer so ein bisschen hinten angestellt, weil ich immer gedacht habe, weißt du, ich habe noch nie in einer Bar gearbeitet. Also ich meine jetzt nicht in einer Nachtbar, sondern in so einer Hotelbar. Ich kenne mich mit Cocktails eigentlich total schlecht aus. Ich fange jetzt im nächsten Haus, fange ich jetzt als Barkeeper an. Dann habe ich ein paar Monate als Barkeeper gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, weißt du, in dem Restaurant, wo ich gerade arbeite, mir fehlt eigentlich so ein bisschen Fachwissen in Richtung Wein. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen und habe da eine Ausbildung zum Sommelier gemacht. Ich musste das in der Schweiz machen. Da konnte man verbinden, dass man arbeitet und gleichzeitig die Ausbildung macht. Und das musste ich damals machen, weil ich kein Geld hatte, um einfach nur eine Ausbildung noch zu machen. Ich hatte schon eine Wohnung und all diese ganzen Sachen. Ich habe dann zwei Winter in der Schweiz in Davos gearbeitet und bin dann auch ausgebildeter Sommelier geworden. Und habe im Sommer in der Zeit immer auf Sylt gearbeitet. Und erst habe ich als Koch da angefangen, weil ich ein paar Jahre lang nicht gekocht habe. Wollte ich mal wieder kochen, habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass mein Geschmack und meine Qualität vielleicht ausreichend sind, aber meine handwerkliche Geschicklichkeit unterdurchschnittlich ist für so einen Saisonbetrieb. Also in der Saison wird ja wahnsinnig viel gearbeitet und man muss unglaublich schnell und präzise arbeiten. Und ich konnte präzise, aber ich konnte nicht schnell. Und deswegen bin ich dann auch wieder zurück. Das war übrigens die erste Stelle, wo ich in meinem ganzen Leben, wo ich meine Kündigung gekriegt habe. Und dort habe ich, wie gesagt, als Koch angefangen. Und nach der Probezeit oder während der Probezeit hat mein Chef, der Herr Schuschke, dann gesagt, das wird nichts mit uns beiden. Du musst wieder nach Hause fahren. Und ich wollte aber nicht nach Hause. Ich wollte auf Sylt bleiben. Und dann hat er gesagt, oder du gehst in den Service. Du kannst ja auch kellnern. Ja, bin ich dann wieder zurück in den Service und habe 3 Jahre lang den Sommer auf Sylt verbracht. Und im ersten Jahr war ich noch Kellner, im zweiten war ich schon Oberkellner, im dritten Jahr war ich schon Betriebsleiter. Ich habe mich also jedes Jahr ein bisschen nach oben befördert. Das war dann auch meine letzte Stelle in der Gastronomie, weil ich liebe die Gastronomie heute wie damals. Also ich finde die Backoffice und die Küchen und den Umgangston in der Gastronomie, diese unglaubliche Freiheit, die man dort im Beruf hat. Also ich finde das alles wunderbar und ich wäre auch wahrscheinlich heute noch ein Gastronom.
Ja, vor allem, du bist der Erste, der das so darstellt. Es wird ja oft, ich will nicht sagen gejammert, aber es wird oft gesagt, dass in der Gastronomie der Ton so rau sei, in den Küchen wird man erniedrigt und als Kellner ist man sozusagen das Letzte. Aber du hast es anders erlebt.
Ja, eben, man muss natürlich auch für sowas geboren sein. Also ich habe auch ein paar Küchenchefs erlebt, wo ich gedacht habe, also der nimmt seine 50 Pfennig Macht, die man ihm gegeben hat, aber ganz schön ernst und schikaniert Leute. Aber ich habe mich auch nie schikanieren lassen. Also ich bin ja, Gott sei Dank, ich bin ja groß und kräftig. Ich habe ja immer den Vorteil gehabt, dass ich meistens einen Kopf größer als die Küchenchefs war. Die waren dann nicht so mutig mir gegenüber. Und ich habe auch immer Krafttraining gemacht. Das heißt also, ich war auch jetzt nicht so ein zierliches Bürschlein, sondern ich war immer groß und kräftig. Und das hat mir natürlich auch viel geholfen, mich da in den schwierigen Situationen durchzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde mich da damals so als Martin Bengel bezeichnen. Ne? Ich sah ganz gut aus. Ich hatte beruflichen Erfolg. Ich konnte mit Menschen. Und das war eben auch der Grund, warum ich dann irgendwann die Gastronomie verlassen habe. Und zwar meine richtig große Interesse war neben meinem Beruf das andere Geschlecht. Also ich fand Frauen immer unglaublich attraktiv und bemerkenswert und toll und hatte auch immer tolle Beziehungen in dieser Zeit. Also ich hatte wunderbare Partnerinnen, die allerdings in der Regel nicht aus der Gastronomie kamen, sondern die habe ich irgendwo kennengelernt und habe mich verliebt und hätte sie am liebsten sofort alle geheiratet und mit denen Kinder gekriegt. Aber die haben eben mit der Gastronomie wenig zu tun und die haben auch mein Engagement in der Gastronomie. Das bestand also nicht darin, dass ich meinen Job gemacht habe, sondern dass ich mich für alles freiwillig gemeldet habe und dass ich manchmal morgens ins Hotel gefahren bin und spät nachts wieder rausgekommen bin, ohne zwischendurch eine Pause zu machen, sondern zwei Schichten, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich einfach dabei sein wollte und ich wollte das erleben. Das hatte natürlich zur Folge, dass meine damaligen Beziehungen dann gesagt haben, hey Alter, ich würde gerne auch mal mit dir eine Partie Tennis spielen oder mal mit dir ins Kino gehen oder mit dir irgendwie schwimmen oder irgendwas. Und du bist nie da und wenn du da bist, dann muss ich mir dieses ganze Gerede von deinem Hotel anhören, was mich ja eigentlich gar nicht interessiert. Und so sind dann diese Beziehungen so nach und nach immer wieder zerbrochen und das hat auch, muss ich ganz ehrlich, mein Herz gebrochen. Also mich hat das wirklich mitgenommen. Und als dann wirklich wieder so eine Beziehung zu Ende gegangen ist, habe ich gesagt, also so sehr ich das Hotel und das Restaurant und die Küche liebe, ich möchte auch irgendwann mal heiraten und Familie und Kinder haben. Und habe dann gesagt, dann muss ich mich jetzt wahrscheinlich für einen anderen Weg entscheiden und habe dann eben den schmerzhaften Ausstieg aus der Gastronomie gemacht, ohne das je so richtig aus dem Auge zu verlieren. Also ich habe mich nie so richtig davon getrennt, sondern ich habe ja dann irgendwann über ein paar Umwege die Fronten gewechselt. Ne? Und dann war ich ja dann der Zulieferer der Gastronomie und bin so wieder quasi so ein bisschen reingekommen.
Du bist ja 1961 geboren.
Richtig.
Dein Weg ist ja, dass du mit 20 schon mehrere Abschlüsse hattest, also Sommelier, Restaurantfachmann, Koch. Das heißt, wir reden jetzt über die Zeit Mitte der 80er Jahre, also das, was man deutsches Küchenwunder nannte, dann eingesetzt hat oder sagt man mal so ungefähr, dass ich einen Zeithorizont habe?
Ja, es war genau am 23. März 1985. Ich weiß das den Tag so genau, weil komische Sachen sind immer auf Geburtstage gefallen. Das war der Geburtstag meines Vaters. Und ich habe bis zu dem Tag noch in der Schweiz meine letzte Saison gemacht. Die hörte dann am 23. März auf. Und bin dann nach München gefahren, weil ich in dem Sommer vorher, vor dieser Wintersaison in der Schweiz, habe ich in München mich mit einem, ja man kann sagen, Freund von mir verabredet. Der ist ein sehr begabter Sänger, Gesangslehrer und Saxophonlehrer gewesen. Und der hatte in München eine kleine Schule für Gesang und Saxophon. Und der wollte sich vergrößern, weil er zu viele Kunden und zu wenig Proberäume oder Schulräume hatte. Und er suchte irgendeine Idee, eine Immobilie zu mieten, wo man eine größere Schule drinnen aufmachen kann. Und dachte, sein Problem war, er wäre eigentlich ein guter Künstler, aber ein ganz schlechter Kaufmann. Und er könnte sich gut um die Kunstsachen kümmern, aber um die ganze kaufmännische und administrative Sache, da wäre er nicht der Richtige für. Und ich hatte ja auf Sylt schon die Idee, aus der Gastronomie auszusteigen. Er hatte aber noch das Engagement in der Schweiz angenommen. Und dann habe ich mich mit ihm verabredet, habe gesagt, wenn die Schweiz vorbei ist, komme ich zu dir und dann machen wir beide die Schule auf. Die sollte heißen Münchner Institut für Gesang und Saxophon. So hatten wir, das war der Arbeitstitel. Und ich bin dann am 23. März 85, am Geburtstag meines Vaters, wie gesagt, nach München gefahren mit meinem Auto von der Schweiz aus und komme in eine Wohnung, in der auch das Studio von ihm war, von meinem Freund Ala Heiler, ist ziemlich bekannter Jazzmusiker heute noch. Und in der Wohnung sitzen so um die 20 Leute und hören Radio, was also auch 1985 sehr, sehr, sehr erstaunlich war, dass Leute zusammen vor einem Radio sitzen. Und ich habe gesagt, was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Party, für eine komische Party? Ne? Und dann haben die gesagt, ja, weißt du, wir waren im Café Giesing und sind da aufgetreten. Und dann kam so ein Agent von Ralf Siegel und hat gefragt, ob wir nicht eine Probeaufnahme in den Jupiter Records von Ralf Siegel machen wollen. Und wir haben diese Probeaufnahme gemacht und die haben die zum deutschen Vorentscheid vom Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem heutigen Eurovision Song Contest, geschickt. Und heute Abend gibt es die Vorauswahl im Radio. Damals gab es zwei Vorauswahlen. Da wurde aus den Top 30 oder 40 wurden 12 Titel ausgewählt. Und diese 12 Titel kamen dann in den deutschen Vorentscheid, der im Fernsehen schon übertragen wurde. Und an dem Tag, am 23. März, war eben diese erste Vorentscheid übers Radio. Und deswegen saßen alle vor dem Radio und wollten rauskriegen, wie sie abgeschnitten haben. Also es waren diese 6 Künstler, die man da gecastet hat. Man hat also so eine Band quasi zusammengestellt, so eine Casting-Band für den Grand Prix. Und Ala Heiler, mein Freund, war eben einer der 6 Künstler. Und wir saßen jetzt alle vor dem Radio, waren ganz gespannt, ob die weiterkommen. Und die sind tatsächlich weitergekommen, sind also unter die ersten 12 gekommen. Und damit hat sich das Projekt Münchner Institut für Gesang und Saxophon erstmal ein bisschen nach hinten verschoben. Die hatten dann 4 Wochen Zeit, bis in den April rein, oder Anfang April, sich auf den deutschen Vorentscheid zu konzentrieren. Und ich hatte ja keinen Job in dem Moment. Ich habe dann nämlich angeboten, da zu helfen und bin dann quasi so ein bisschen als Fahrer eingesetzt worden. Und viel von den Vorbereitungen fand bei Ralf Siegel bei Jupiter Records statt. Und irgendwann sagte Ralf Siegel mal zu meinem Freund, wer ist eigentlich der Typ, der immer da bei euch rumhängt? Und dann hat mein Freund was ganz Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt, oh, das ist ein unglaublich intelligenter junger Mann, mit dem werde ich zusammen das Münchner Institut für Gesang und Saxophon eröffnen, wenn der Grand Prix vorbei ist. Und dann haben wir gesagt, was kann der? Oh, der kann alles. Der kann wirklich alles. Ne? Das ist ein Manager-Typ. Ne? Und dann kam Ralf Siegel zu mir und sagte immer, Ala hat gesagt, du bist gerade vakant. Hättest du denn Lust, bis zum Grand Prix für mich zu arbeiten? Und man muss dazu sagen, selbst die Leute, die das professionell machen mit diesem Grand Prix Eurovision, die wissen, wenn man nicht Erster wird, dann ist das eine Sache, die ganz schnell wieder vergessen wird. So ein erster Platz, ein bisschen Frieden oder Satellite oder so, das, da kann man jahrelang von zehren. Aber einen zweiten Platz oder einen dritten Platz, das weiß heute schon kaum mehr jemand, bis auf ein paar Ausnahmen. Und deswegen war das also klar, dass das eine Hop- oder Top-Nummer wird. Also entweder werden die Erster und dann bleiben die auch im Business oder die werden nicht Erster und dann vergisst man sie sehr schnell wieder. Deswegen war die Planung auch eigentlich erstmal nur bis zum Grand Prix. Und danach wird dann weitergeguckt, wie es weitergeht. Und er hat mir halt angeboten, bis zum Grand Prix für ihn zu arbeiten. Und da habe ich auch dankend angenommen, weil ich ja kein Einkommen hatte. Und so bin ich dann zum Tourleader der Gruppe Wind. So hieß die Gruppe damals, ernannt worden.
Ja. Der Saxophonist hieß Ala Heiler, wenn ich das richtig erinnere.
Ala Heiler, genau, ja.
Der lebt ja auch noch, wenn ich das richtig sehe.
Der lebt noch, ja. Der ist zwar jetzt auch mittlerweile 70, aber der ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir und der ist der Patenonkel meiner Kinder und so. Und wir treffen uns wirklich noch regelmäßig.
Schön.
Blöderweise wohnt er in Stuttgart und ich ja in Düsseldorf oder beziehungsweise in der Nähe von Düsseldorf. Also wir sehen uns jetzt nicht jede Woche, aber wir bleiben in Kontakt. Wir telefonieren häufig und wenn einer in der Nähe des anderen ist, treffen wir uns. Und ein sehr, sehr netter Mann, sehr netter Mann. Naja, jetzt hatte ich halt diesen Engagement bei Jupiter Records, bei Ralf Siegel und bin dann mit der Gruppe Wind nach Göteborg zum Eurovision Song Contest gefahren. Und wir sind dann undankbar Zweiter geworden. Zweiter ist so ein Ding, weißt du, das ist nicht direkt ganz weg vom Fenster, aber auch nicht so, dass man sagt, da kann man jetzt sein Leben lang von zehren. Und das Lied war sehr, sehr gut. Also das hieß damals Für alle. Und damals gab es ja im Fernsehen nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Da gab es 3x9, Dalli Dalli, ZDF Parade, Formel 1, WWF Club. Viel mehr gab es nicht so an den wiederkehrenden Formaten. Aber diese wiederkehrenden Formaten hatten also eine extrem hohe Einschaltquote damals. Naja, wir sind nur Zweiter geworden. Anfang Mai ist der Grand Prix. Und bis November ungefähr haben wir dann alle TV-Shows einmal abgetingelt. Also wir sind überall einmal eingeladen worden. Waren also bei 3x9, bei Dalli Dalli, bei ZDF Parade waren wir auch 3x. Also du darfst ja, glaube ich, 3x wiederkommen. In Formel 1 und WWF Club. Und ich weiß nicht wo, in kleineren Sendungen und dann noch vielleicht 30, 40 Radiosendungen. Dann noch ein paar Fernsehsendungen im Ausland, wo es dann einfach nur um so eine Reprise des Grand Prix ging. Und dann wurde es aber auch ruhig um diese Gruppe. Und mein Engagement bei Jupiter Records, das war mehr oder weniger erfolgsabhängig. Das heißt, wenn ich einen Gig irgendwo außerhalb von München hatte, habe ich 200 Mark gekriegt. Und wenn ich einen Gig innerhalb von München hatte, habe ich 100 Mark gekriegt. Und wenn ich keinen Gig hatte, habe ich gar keine Mark gekriegt. Und als die Gigs dann weniger wurden, wurde dann eben auch mein Gehalt geringer, so dass ich dann irgendwann im November die Reißleine ziehen musste und quasi kündigen musste. Aber für Wind war es noch nicht zu Ende. Also die hatten noch so viel, dass die alle davon leben konnten. Und es stand eben auch im Raum, dass man im nächsten Jahr wieder einen Angriff machen würde auf den Eurovision Song Contest. Hat aber nicht stattgefunden, sondern erst im übernächsten Jahr. Da war ich aber allerdings nicht mehr dabei. Und dann haben die auch einen richtigen kommerziellen Hit gelandet. Das hieß Lass die Sonne in dein Herz. Das also wird heute noch in den Schlagersendungen sehr, sehr, sehr viel gespielt und wurde auch gecovert von anderen Künstlern und auch erfolgreich. Deswegen hat sich das mit diesem Münchner Institut für Gesang und Saxophon dann einfach zerschlagen. Es ist also nie zustande gekommen. Die Gruppe Wind gibt es tatsächlich heute noch, also 40 Jahre später gibt es immer noch dieselbe Gruppe, allerdings mit anderen Mitgliedern, die wurden so durchgetauscht. Also von der Urbesetzung ist, glaube ich, nur noch einer mit dabei und der war damals nicht in der Urbesetzung, sondern er war als zugekaufter Tänzer sozusagen mit dabei, aber nicht als Bandmitglied, aber der ist heute Bandmitglied.
Ja, was dann später die Boygroups
wurden. Das wurde genauso gecastet. Ja, absolut, absolut. Ja, wir hatten 1985 auch eine zweite Band, die für Luxemburg an den Start gegangen ist. Das war ja in Göteborg, war der Grand Prix. Und Luxemburg hat auch eine Ralf-Siegel-Band gehabt. Und da waren Iron Sheer und Chris Roberts Mitglieder in der Gruppe. Da haben die so ein All-Stars-Ding gemacht. Ja, wie gesagt, bin ich November, habe ich die Reißleine gezogen und bin wieder zurück hier nach Düsseldorf. Und hatte dann ähnlich wie im März bereits keinen Job und kein Einkommen und habe dann was ganz anderes gemacht. Und zwar hatte ich für die Bandmitglieder in München Anrufbeantworter besorgt und montiert, damit man die erreichen konnte. Man gab ja keine E-Mail und keine Handys damals. Und damit wir sie ein bisschen unter einen Hut kriegten, kriegten die alle einen Anrufbeantworter. Und ich habe mich da in dieses Thema sehr schnell reinversetzen können, weil mein Vater, der hatte ja so eine Ein-Mann-Firma, der hatte auch schon einen Anrufbeantworter. Also ich bin von Kind auf quasi mit Anrufbeantworter groß geworden. Und dann habe ich angefangen, in Düsseldorf Anrufbeantworter zu verkaufen und habe meine erste Selbstständigkeit, also richtige Selbstständigkeit gemacht. Die hieß Bose TTV. Das TTV hieß Bose Telefontechnik Vertriebs GmbH.
Sehr schön.
Ja. Wir haben in den letzten Monaten in München, muss ich sagen, wo ich in München war, haben wir jetzt relativ exzessiv gelebt. Also wir sind oft essen gegangen und haben Partys gefeiert und wir haben das Leben und die Zeit wirklich genossen, in der wir da waren. Und ich meine, wir waren Mitte 20 alle. Es gab also sehr viele Gründe, die dazu geführt haben, dass wir kein Geld zurücklegen konnten.
Ah, sehr schön.
Und bin dann also nach Düsseldorf zurückgekommen und mein Startkapital für meine Selbstständigkeit war 4.000 Mark, allerdings mit einer Minus davor. Also mein Konto war um 4.000 Mark überzogen, als ich in Düsseldorf ankam. Und das waren keine besten Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich die Anrufbeantworter meinem Lieferanten, den ich in München kennengelernt habe, per Nachname gekauft habe und die dann verkauft habe und von dem Verkauf mir neue Anrufbeantworter gekauft habe. Ich bin also quasi aus dem Wachstum heraus, also aus dem, dass ich mehr Geräte verkauft habe, konnte ich mehr einkaufen, konnte ich günstigere Preise kriegen. Und das war eine Selbstständigkeit, die so irrsinnig war. Ich hatte ja auch kein Büro oder gar nichts. Ne? Ich hatte ja quasi nichts. Ein Freund von mir hatte ein Zimmer in seiner Wohnung, das leer stand. Und dieses Zimmer hatte einen begehbaren Kleiderschrank ohne Fenster. Und in diesem begehbaren Kleiderschrank, der war so groß, dass da ein kleines Bett reinpasste. Und ich habe mir dann so ein 80 Zentimeter breites Bett gekauft. Und in diesem Zimmer habe ich einen ganz einfachen Schreibtisch, also heute würde man sagen Sperrmüll, reingestellt und einen Stuhl. Und da stand noch so ein alter Weichholzschrank drin. Und in diesem Weichholzschrank, da stellte ich meine Anrufbeantworter rein. Also am Anfang 4, dann irgendwann 5. Irgendwann habe ich dann auch 6 gekauft. Und ich habe mir bei der Post eine Telefonleitung bestellt mit so einem 10 Meter oder 15 Meter langen Telefonkabel. Und wenn die Leute mich angerufen haben, habe ich entweder an meinem Schreibtisch gesessen oder ich habe in meinem Bett gelegen und konnte dann mit dem Telefonkabel das Telefon mit zu meinem Bett nehmen. Und dann habe ich, wenn jemand mich angerufen hat, habe ich mich immer gemeldet mit Bose Telefontechnik, guten Tag. Und auch wenn es 3 Uhr morgens war, habe ich mich mit Bose Telefontechnik, guten Tag gemeldet. Und dann hat er gesagt, ach du Scheiße, da ist ja jemand dran. Ich habe gedacht, das wäre ein Anrufbeantworter. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob sie mir mal ein Prospekt schicken können. Und dann habe ich gesagt, nee, wir haben 24-Stunden-Service bei uns. Wo darf ich das Prospekt hinschicken? Und egal, was die gesagt haben, also ich habe Inserate in Nordrhein-Westfalen geschaltet, von Aachen bis nach Münster ungefähr, so diese Strecke. Und egal, von wo die angerufen haben, habe ich mir gesagt, oh, das ist ja Zufall, ich bin heute Nachmittag zufällig in Aachen. Ich kann Ihnen das Prospekt gerne vorbeibringen. Ich kann Ihnen auch das Gerät gleich mal zeigen, worum es, oder die Geräte mal zeigen, worum es geht. Und in der Regel haben die gesagt, ja, dann kommen Sie doch mal rein. Und dann bin ich irgendwann nachmittags losgefahren nach Aachen mit meinem Gerät unterm Arm, habe mich bei den Leuten dann ins Wohnzimmer gesetzt, habe denen erklärt, wie dieses Gerät funktioniert und habe dann den Text von denen auf diesen Anrufbeantworter gesprochen. Also schönen guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Johnny und Isabel. Wir sind leider gerade nicht zu Hause, Sie können aber nach dem Piepton eine Nachricht auf Band hinterlassen. habe das dann schon so draufgesprochen und angeschlossen und so. Also manchmal musste ich 8-mal einen Text aufsprechen, bis sie dann so weit waren. Ich sagte, okay, gut. Ich bin ganz selten rausgegangen, ohne dass die mir einen Anrufbeantworter abgekauft haben. Und dann bin ich halt wieder die 80 Kilometer zurückgefahren und habe mich wieder an mein Telefon gesetzt. Und in der Zeit, wenn ich nicht da war, habe ich natürlich auch einen Anrufbeantworter dran gehabt. Da habe ich den abgehört. Und so habe ich fast jeden Tag ein oder zwei Geräte verkauft und konnte dann immer mehr kaufen. Und irgendwann war es dann auch eben so weit, dass ich immer kreditwürdig geworden bin und dass ich auf Rechnung kaufen konnte und dass ich auch noch so, damals gab es so drahtlose Telefone für zu Hause.
Wo der Empfänger fest war, aber das Telefon ohne Schnur, kabellos nannte man das, genau.
Genau, schnurlose Telefone. Dann haben wir die noch ins Programm aufgenommen und dann kam der Moment, wo das Telefax quasi handelbar wurde. Erfunden ist das schon viel früher worden, aber es war nicht handelbar, sondern das waren so große Schränke wie so große Fotokopierer, die kosteten 20.000, 30.000 Mark. Aber irgendwann kam dann dieser Switch, dass die auch eben transportabel, also tragbar waren und nur noch 2.000 oder 3.000 Mark gekostet haben. Und dann sind wir in das Telefax-Business eingestiegen und ich sag jetzt schon wir, weil eine der Freundinnen, die mich mal verlassen hatte, die hatte ich dann als meine Sekretärin eingestellt, die also, wenn ich losgefahren bin, um Sachen auszuliefern, ist sie ans Telefon gegangen. Wir beide haben dann eben angefangen zu zweit, also dass immer jemand am Telefon war. Dann ist sehr schnell mein erster Angestellter zu mir gekommen. Das war mein Cousin, Axel Ralf Borkowski. Und Ralf Borkowski ist heute noch mein Geschäftsführer bei meiner Firma. Und auf jeden Fall, wir drei haben dann eine wirklich tolle Wachstumsgeschichte hingelegt. Weil 1989, ich hatte mittlerweile meine Frau kennengelernt, ich hatte mittlerweile geheiratet, ich hatte mittlerweile mein erstes Baby bekommen, also meine Frau hat das Baby bekommen, aber ich bin mitschwanger geworden.
Irgendwie warst du dran beteiligt, einigen wir uns darauf.
Ich muss ja sagen, ich habe ja gesagt, ich war ja immer so ein smarter Bengel, aber ich war als junger Mann, also als 30- oder 40-Jähriger, war ich nicht so smart, weil ich hatte mich dann so erstmal so ein bisschen in die Breite entwickelt und bin mal so 130 Kilo schwer geworden. Dann kam eben dieses Jahr 89 und in dem Jahr habe ich dann mich dazu entschieden, diese Telefonfirma zu verkaufen, weil sich der Markt geändert hatte. Also wir hatten damals einen sehr regulierten Markt für Telefonanlagen und diese Regulierung wurde aufgehoben. Also das hieß damals FTZ-Gesetz. Das war damals für alle Geräte, die ans Postnetz angeschlossen wurden, wurde aufgehoben und es ging dann nur noch für Funkgeräte, also funktechnischen Zentralnummer. Und dieses FTZ-Gesetz mit dem Aufheben des FTZ-Gesetzes ist die Kommunikationsware ja, zu Saturn- und Mediamärkte gekommen. Dadurch waren so Fachgeschäfte, wie wir es quasi waren überflüssig geworden und sind es heute noch. Und ich habe mich dann entschieden, meine Firma zu verkaufen. Und ich hatte damals, obwohl ich erst knapp 4 Jahre am Markt war, habe ich schon 14,5 Millionen Euro Umsatz gemacht und 28 Mitarbeiter aufgebaut. Also von einem spartanischen Anfang, wo ich fast ein halbes Jahr in einem begehbaren Kleiderschrank gewohnt habe, bis zum Verkauf habe ich dann eben auch gezeigt, dass ich unternehmerisch einige Skills habe, die damals sehr, sehr gut funktioniert haben und die auch heute noch sehr gut funktionieren, glaube ich. Und habe, wie gesagt, meine erste Selbstständigkeit dann verkauft an jemanden, der die gerne kaufen wollte. Also es haben sich zwei Punkte getroffen. Was ich damals noch nicht genau wusste, war, wie man den Wert einer Firma bemisst, sondern ich habe den Kaufpreis aus dem Bauch raus kalkuliert. Der war nicht sehr hoch. Ich wollte meine Firma verkaufen, bevor es jetzt diese Wellen schlägt, dass man bemerkt, dass man diese Firma überhaupt nicht mehr braucht. Und deswegen war der Kaufpreis jetzt für mich quasi eher zweitrangig. Also es ging eigentlich mehr darum, dass ich aufhöre, bevor es zu spät ist sozusagen. Und habe dann aber trotzdem, also für meine damaligen Verhältnisse, einen sechsstelligen D-Mark-Bereich Geld bekommen. Und dann hatte dann auch zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Zugriff auf eine größere Menge Geld. Und ich war ja noch keine 30, ich war ja immer noch irgendwie 28 oder 29 damals und verheiratet und ein kleines Baby. Und da habe ich gesagt, weißt du, liebe Susi, so heißt meine Frau, jetzt gehen wir erstmal auf Reisen. Jetzt lernen wir erstmal die Welt kennen. Und dann habe ich meine Tochter und meine Frau genommen und bin mit denen von Düsseldorf nach London, von London nach Singapur, von Singapur nach Auckland. Da waren wir relativ lange im Norden von Neuseeland nach Fiji, von Fiji nach Hawaii, von Hawaii nach San Francisco, von San Francisco nach Los Angeles, von Los Angeles nach San Diego, von San Diego nach Las Vegas, von Las Vegas wieder nach London und dann wieder zurück nach Deutschland. Und diese Reise hat viele Monate gedauert. Und auf dieser Reise, und zwar zufällig in Los Angeles, habe ich in einem Hotel gewohnt, auf einer Straße, in denen es viele ja Fingernagelstudios gab. Und Fingernagelstudios gab es 1989 und 90 in Deutschland noch nicht. Also es war vor der Zeit, als hier Fingernagelstudios. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum da standen die Preise draußen dran, und zwar 10 Finger, $100. Und der Dollar war damals 1,60 Mark. Also habe ich gesagt, 10 Finger, 160 Mark. Nur da, um da so einen Plastikfingernagel drauf zu kleben, das kann doch nicht stimmen. Und dann bin ich mal in so einen Laden reingegangen und habe dann mal dumm dreist gefragt, wieso kostet das so viel Geld? Weil ich habe gedacht, da werden einfach nur so Plastiknägel auf die Finger geklebt und dann muss man 100. Und da haben die gesagt, ja, das ist ja quasi ein chirurgischer Eingriff, den wir hier machen. Ich sage, wieso chirurgischer Eingriff? Ja, sagt er, erstmal wird der Originalnagel wird flach gefeilt. Da wird also der viel von dem Nagel wird abgenommen und dann wird eine Mischung. Und so eine Kunstharzmischung auf den neuen künstlichen Nagel und dem alten angefeilten Nagelbett gegeben. Und diese Mischung wird so verbunden, dass hinterher der künstliche Nagel und der Originalnagel eine Symbiose eingehen und zusammenwachsen. Das wird dann mit ultraviolettem Infrarotlicht gehärtet. Und danach ist der künstliche Nagel genauso hart und genauso wie dein Originalnagel, und der wird auch genauso rauswachsen wie dein Originalnagel. Also der wird jetzt nicht irgendwann abfallen oder irgend sowas, sondern wenn du den weiter feilst vorne an der Spitze, wird der genauso lange wachsen, wie dein Originalnagel wächst. Und da habe ich gesagt, ach du Scheiße, das ist ja clever. Dann sind ja die ganzen Nägelkauer und die ganzen Frauen, denen immer die Nägel abbrechen, die sind ja dann endlich mal in der Situation, sich schöne Fingernägel machen zu lassen. Fand ich eine Riesenidee. Und dann bin ich ja wieder nach Deutschland gekommen und war dann eben zum dritten Mal in der Situation, dass ich wieder irgendwo saß und keinen Job hatte. Und gesagt habe, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und dann ist mir diese Sache aus Los Angeles mit dem Fingernagelstudio eingefallen und habe dann in Amerika eine Firma gesucht, die Nagelmodellisten ausbildet. Also es ist jetzt keine Ausbildung, die über Jahre geht, aber man muss schon das ordentlich gezeigt bekommen. Man muss schon eine Woche in so eine Schule gehen, bis man überhaupt in der Lage ist, das anzuwenden. Und ein sehr guter Freund von mir ist ein richtig guter Handwerker. Dem habe ich das erzählt und er hat gesagt, ja, das würde ihm gefallen. Und der war auch in der Lage, ich bin ja wie gesagt nicht sehr geschickt mit meinen Händen, aber der war in der Lage, das zu machen. Dann habe ich den nach Amerika geschickt und habe ihn eine Ausbildung zum Nagelmodellierer machen lassen und habe dann in Neuss am Hauptbahnhof, also nicht direkt am Hauptbahnhof, aber so 400 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, so ein Sonnenstudio gemietet. Sonnenstudio war damals richtig angesagt und habe da ein Nagelstudio reingebaut. Und das hieß dann auch, kreativ wie ich bin, hieß das Sonne und Nägel. Da habe ich das erste Fingernagelstudio in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Und mein Freund Rainer Grander hat dann die Mädchen ausgebildet. Also er hatte sich erstmal selber das Wissen richtig gut draufgepackt und war ein guter Nagelmodellierer. Und dann haben wir angefangen, junge Damen auszubilden, weil wir wollten beide nicht unbedingt im Nagelstudio sitzen und Fingernägel machen, sondern wir wollten das schon so wieder so ein bisschen unternehmerisch angehen. Wir sagen, wir machen ein Nagelstudio auf, und wenn das läuft, machen wir das zweite auf und so vielleicht Franchise. Also damals hieß das noch nicht Franchise, aber so in dem ähnlichen Konzept sowas zu machen. Und gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig, also im selben Monat, hat dann ein Freund von mir, den ich aus meiner Elektronikzeit von Bose TTV noch kannte, mich angerufen. Der Freund ist übertrieben, ein Geschäftspartner, und hat gesagt, sie hätten was ganz, ganz Tolles erfunden. Und zwar einen tragbaren Computer mit Batterie drinne, wieder aufladbar. Es gab tragbare Computer damals, also Laptop-Computer, aber die hatten ein 220-Volt-Kabel dran, die hatten keine Batterie drinne. Und die haben also das erste, also nicht das erste, aber die haben also mit als erste so ein Ding gebaut, wo eben eine Batterie drin war, wo man 3-4 Stunden autark arbeiten konnte, ohne Stromanschluss.
Aha.
Und das sah noch nicht aus wie heute ein Laptop, sondern das sah so ein bisschen aus wie so eine Zigarrenkiste mit so einem dünnen Deckel drauf. Und der dünne Deckel war der Monitor und die Zigarrenkiste war halt der Computer. Und da konnte man die Tastatur abnehmen mit so einem Spiralkabel dran. Und der Klotz, der dann übrig bleibt, war dann das 3,5-Zoll Laufwerk und die Batterieladung da drinne, die noch 3 Kilo oder 4 Kilo gewogen hat damals. Und dafür hat der gesagt, ob ich nicht sowas in Deutschland verkaufen würde. Die suchen einen Importeur für Deutschland. Dann habe ich mir mal einen davon schicken lassen und bin damit zu einem Computerhändler hier im Kreis Neuss gegangen. Den kannte ich von meiner Telefonfirma. Das war so unser Computerhändler für die Telefonfirma. Habe ihm das gezeigt und der war total schwer begeistert. Hat gesagt, boah, das ist ja toll. Würde er sofort in sein Programm aufnehmen. Dann habe ich den Import gemacht. Der hat den Vertrieb gemacht. Und ich konnte nebenher mich um mein Sonnenstudio kümmern und mein Nagelstudio. Und vielleicht 2 oder 3 Wochen später kam dann ein Kunde von meiner Telefonzeit und fragte, ob ich nicht jemanden kennen würde, der Wildreis brauchen würde.
Nägelstudio?
Nagelstudio und
tragbare Computer. Wir reden jetzt über das Jahr 1990.
90, genau, ist alles 90.
Genau. Und jetzt kommen die Delikatessen.
Kommt die 400 Kilo Wildreis. Die hatte er sich in Kanada gekauft, weil er ist eigentlich ein Krupp-Manager gewesen, der für Logistik zuständig ist und hat immer viel Stahl nach Kanada geschickt. Und hatte aber die leeren Container dann in Kanada, die musste er wieder zurückholen. Und da war nie was drin. Und er hat immer in Kanada alles Mögliche gekauft, damit er irgendeine Container vollladen kann. Und hat eben auch mal eben beim Canadian Board of Wild Rice eine Palette Wildreis gekauft. Und jetzt stand die hier in Deutschland. Er wusste nicht, was er damit machen sollte. Und wusste aber, dass ich eben aus der Gastronomie kam. Und er hat gesagt, kennst du nicht jemanden, der damit was anfangen kann? Und er hat gesagt, also jetzt Wildreis ist jetzt nicht unbedingt das Ding, wo sich die Leute drum reißen, sondern das sind eigentlich nur ein paar schöne schwarze Punkte im Reisgericht. Die machen vielleicht das Reisgericht ein bisschen origineller, aber also ich kann mal fragen, ne? Und dann habe ich so ein bisschen rumgefragt, was gibt's in Deutschland, wie viel kostet das und so. Da habe ich gesagt, also preislich super interessant. Also was man in Deutschland kaufen konnte, war wesentlich teurer. Und die Qualität, die der hatte, war auch toll. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich denke mal darüber nach. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir waren ja schon wieder im Computerbusiness drinne. Wir mussten uns also ziemlich viel Computerwissen aufschaffen. Damals gab es ja noch kein Betriebssystem wie heute, Windows oder so.
Ja, das war noch MS-DOS, nicht wahr?
Musste genau. Dich mit MS-DOS auskennen und eine Programmiersprache oder zumindest so eine halbwegs Programmiersprache können, um so einen Computer überhaupt zu bedienen. Und wir mussten uns da ganz schön viel drauf schaffen damals. Und ich hatte ja gesagt, dass in der Telefonfirma auch mein Cousin Ralf Borkowski mit dabei war. Und der war auch in der Computerfirma und auch in der Nagelfirma schon mein Mitarbeiter. Und dann haben wir beide, Ralf und ich, uns zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt ein Kilo Wildreis verkaufen, was machen wir denn eigentlich, wenn die Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen? Wir haben kein Mahnsystem, wir haben auch noch kein System, mit dem man Rechnungen schreiben kann, außer vielleicht irgendwie so eine Vorform von Word oder so, ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich guck mal, was es da gibt. Und dann hat er gesagt, ja, er hat sich da so ein kleines Computerprogramm gekauft, damit kann man Rechnungen und Kunden anlegen und da ist auch so eine Art Mahnwesen drinne und so. Und dann haben wir das aufgespielt. Also das war jetzt alles nicht so eine Sache von einem Tag, sondern es dauerte schon mehrere Tage, bis wir das beherrschten, dieses System. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, jetzt haben wir die EDV, wir haben die Ware. Jetzt können wir eigentlich mit dem Verkaufen anfangen. Und dann haben wir Kunden angerufen. Wir hatten damals so einen Restaurantführer, ich glaube von Warta, da stand immer der Preis für einen Hauptgang drin, wie viel kostet durchschnittlicher Hauptgang in diesem Restaurant. Und diese Preisangabe, da konnte man dann drauf schließen, wie qualitativ hochwertig dieses Restaurant ist. Und wir haben gesagt, komm, wir orientieren uns bei den teuren Restaurants, weil die kaufen sowas eher ein als billige Restaurants. Und der fing an mit Aachen und hörte auf mit Z zwischen Ahn, also bei zwischen Ahn war die letzte Stadt. Da habe ich gesagt, damit wir uns nicht treffen, fängst du bei A an, bei Aachen und ich bei zwischen Ahn. Und ich bin ja kreativ. Ich habe dann gesagt, okay, wir brauchen schon eine Geschichte, um so ein Produkt zu verkaufen. Wenn du nur ein Produkt hast, dann brauchst du auch eine Geschichte dafür. Heute würde man sagen, ein USP. Und dann haben wir also uns hingesetzt, haben die Geschichte vom kanadischen Wildreis jetzt uns ausgedacht. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt auch noch einen Schlüssel finden, damit sich die Leute die Geschichte anhören. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich angerufen habe und gesagt, schönen guten Tag, hier ist die Firma Bose Food. Ich habe uns damals schon Bose Food genannt, die Firma Bose Food in Düsseldorf. Und wir haben heute im Angebot kanadischen Wildreis für einen Preis, wo sie sonst nur amerikanische Ware für kriegen. Jetzt davon ausgehend, dass die Leute überhaupt noch nie das Wort Wildreis gehört haben in ihrem Leben. Ja, hat das immer so 5, 6, 7 Sekunden gedauert. Und dann haben die gesagt, was ist denn der Unterschied dazwischen? Na, jetzt haben die uns eine Frage gestellt. Und dann haben wir gesagt, ja, wissen Sie, in Kanada, da wächst der Wildreis wild in den Seen. Und nur Indianer dürfen den ernten. Und die fahren mit ihren Kanus raus, schlagen die Reiskörner von den Wildreissträuchern. Und alles, was ins Boot fällt, ist Ernte und alles, was daneben fällt, ist Aussaat. Und das ist ein ganz natürlicher Kreislauf. In Amerika, da wird der See gedüngt und da wird zweimal im Jahr geerntet und die sehen nicht schön aus und schmecken auch nicht so toll wie die in Kanada und so. Und dann haben wir denen den Mund wässrig gemacht und irgendwann waren die dann so, ich muss jetzt eigentlich weitermachen, aber schick mir mal 2 Kilo. So, Und die ersten zwei Gespräche, die wir führten, Herr Gartner in Aachen im Gala und Bittling-Meyer in Bad Zwischenahn, beide in Kauf. Also zwei Gespräche. Er, Ralf Borkowski, hat einen Verkauf gehabt und ich habe einen Verkauf gehabt. Da habe ich gesagt, das ist ja gut. Das ist ja toll. Das machen wir jetzt weiter. Und das haben wir dann bis heute weitergemacht. Jetzt sind wir 35, 36 Jahre später. Jetzt mittlerweile 16.000 Artikel im Programm und über 250 Mitarbeiter.
Ja, 250 und, Mitarbeiter.
Ja, 250 Mitarbeiter sind wir. Also ich meine, Wildreis aus Kanada ist qualitativ sehr hochwertig im Vergleich zu dem, den es sonst auf der Welt gibt, weil der eben wirklich aus der Natur kommt. Ja, und wir hatten ja am Anfang ja nur Wildreis. Nach 4 Wochen haben wir dann gemerkt, dass wenn wir die Leute angerufen haben, gesagt haben, wir sind ja mit der Qualität zufrieden, dass die ihre Säcke meistens noch gar nicht aufgemacht hatten oder gesagt haben, ja okay, gut, interessant, aber passt eigentlich nicht zu meiner Karte oder irgendwas. Also war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ja, schick direkt mal 5 Kilo hinterher oder so. Nee, der Nachverkauferfolg war nicht so gegeben, aber was wir gemerkt haben, gesagt, ja, hört mal Jungs, habt ihr nichts anderes außer eurem Wildreis? Nee, im Augenblick nicht, aber wir arbeiten dran, ne? Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen noch einen zweiten Artikel. Und da kam dann der Basmati-Reis aus Indien, der Hochzeitsreis des Maharajas, gewässert von den Quellwässern des Himalaya und dann mit blumigem Geschmack und also auch wieder tolle Geschichte. Dann der rote Reis aus der Camargue, der grüne Reis aus Vietnam, der Arborio-Reis aus der Po-Ebene. Also ein Reis nach dem anderen ins Programm auf. Und dann kamen irgendwann die grünen Linsen aus Le Puy, ist ja auch sowas wie Reis, Linsen, Hülsenfrüchte, Reis, alles dasselbe, passt in unser Portfolio sozusagen. Und dann irgendwann kam das erste Gewürz, Safran. Und dann nach ein paar Monaten, also 3, 4 Monate ungefähr, kam dann die erste Frage nach Trüffeln. Wir haben immer gefragt, wo fehlt's denn? Also wenn's irgendwie, die Leute haben ja nichts anderes, ja, wir arbeiten dran, wo fehlt's denn? Was könntet ihr denn gut gebrauchen? Und dann hat dann wieder einer gesagt, ja, ich würde da gerne wieder was mit Trüffeln machen, aber ich kriege hier keine. Und ich so, okay, gut, das hört sich gut an, da kümmern wir uns drum. Ja, und das war dann eigentlich quasi der Grundstein zu diesem, sag ich mal, wirklich großen Erfolg unserer Firma. Wir haben uns ja als Trüffelhändler einen richtig guten Namen gemacht. Also 90 haben wir uns gegründet und 91 haben wir schon einen Vertrag mit dem größten Trüffelproduzenten der Welt geschlossen und einen Exklusivvertrag für den Vertrieb in Deutschland, mit dem wir übrigens heute noch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Also es ist quasi eine 35-jährige Geschäftsbeziehung und Freundschaft, die wir da pflegen. Und Trüffel ist bestimmt auch das Ding, wenn man uns aus der Szene raus kennt, dann wird man nochmal so, ja, das sind doch die mit den Trüffeln, ne? Ja, ja, wir sind die mit den Trüffeln. Obwohl Trüffel wirklich nur eins von Tausenden von Produkten ist, die wir haben. Aber über die Trüffel wird man identifiziert. Das heißt also auch, wir haben es viel einfacher, jemanden einen Hummer anzubieten oder Austern oder Foie Gras oder solche hochwertigen Lebensmittel, die traut man uns viel mehr zu als anderen Firmen. Und mittlerweile verwässert sich das auch, weil eben die jetzige Generation von Kunden, sei es jetzt Küchenchefs in Hotels oder Restaurants oder Kreuzfahrtschiffen oder so, oder sei es auch eben Gourmets, die zu Hause privat gerne gut kochen wollen. Die jetzige Generation kennt ja diesen Anfang gar nicht mehr, sondern die haben uns irgendwann kennengelernt und da hatten wir schon tausende Produkte und nicht wie damals nur eine Handvoll Produkte. Deswegen ist das immer noch für uns sehr, sehr gut, dass wir quasi über den Trüffel identifiziert werden. Aber es ist nicht mehr so schwer, den Leuten zu erklären, dass wir auch noch was anderes haben, sondern die meisten Leute wissen jetzt schon, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind und dass wir eben die Qualität haben, die besser ist als das, was man im Supermarkt kaufen kann.
Das glaube ich aufs Wort, aber du bist jetzt auch operativ bei Bose Food nicht mehr tätig. Du hast es vor kurzem an deine 3 Töchter abgegeben, richtig?
Ich habe 3 wunderbare Töchter, die allerdings alle in der Zeit geboren wurde, als Bose Food gegründet wurde. Also die sind quasi in diese Firma mit reingeboren. Also die Jüngste arbeitet jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren bei mir und die Älteste seit 19 Jahren. Also die sind jetzt alle 3 auch schon eben seit jetzt quasi Jahrzehnten in der Firma und es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der sich besser auskennt als meine 3 Töchter in der Firma. Die haben also den operativen Teil vor 3 Jahren übernommen oder vor 2,5 Jahren übernommen. Und ich bin hin und wieder noch Grüß Gott Onkel und moderiere noch Veranstaltungen oder bin auch noch auf Messen manchmal Gastgeber. Aber mit dem reinen operativen Geschäft habe ich eigentlich wenig zu tun. Und ich muss mich da natürlich sehr viel zurückhalten. Aber ich finde das auch fair genug, wenn ich meinen Kindern diese Firma übergebe, dass ich die auch machen lasse. Ne? Also ich mische da nur dann ein, wenn ich gefragt werde. Ja, wenn ich nicht gefragt werde, lasse ich die Finger davon und lasse die machen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ja, die machen es besser, als ich sie gemacht habe. Ich war immer so als ein Bauch raus agierender Unternehmer und habe immer mit sehr viel Ethik gearbeitet. Nicht nur meinen Mitarbeitern, auch meinen Kunden und meinen Lieferanten gegenüber. Und habe dabei sehr oft die Zahlen ein bisschen aus den Augen verloren. Ich meine, es war auch nicht das Schlechteste. Ich meine, sonst würde es uns heute nach 35 Jahren nicht geben und wir hätten nicht so viele Mitarbeiter und nicht so einen großen Umsatz. Also es war jetzt nicht der schlechteste Weg. Aber ich habe auch in dieser Zeit sehr viele Entscheidungen getroffen, die kaufmännisch eigentlich nicht vertretbar oder zumindest nicht nachvollziehbar sind.
Aber sag mal, ist Bosfood denn ein Familienunternehmen geworden oder geblieben oder war es von Beginn an? Weil du hast ja mit deinem, was war das, Cousin?
Ja.
40 Jahre lang zusammengearbeitet, also die Kontinuität. Genau, der ist ja immer noch da.
Ja, genau, der ist ja immer noch da. Der ist ja jünger als ich. Der ist immer noch da und es gibt jetzt also eine Riege von der Geschäftsführung und eine Riege von der Geschäftsleitung. Das ist natürlich alles in so einem, wenn so ein Ding wächst, ne, dann hast du dein eigenes Gebäude, dann hast du aber auch noch ein gemietetes Gebäude, dann hast du auch noch ein eigenes Gebäude auf gemietetem Grundstück und dann hast du noch also alle möglichen Konstellationen. Sowas in die nächste Generation zu übertragen, ist zumindest in Deutschland ein Herkulesakt. Also das ist jetzt nicht so, was du ab nächstes Jahr macht ihr das dann oder so, ne, sondern das sind Dutzende von Gesprächen vor Flipcharts und PowerPoint-Präsentationen, wie man das alles rechtlich unter einen Hut bringt und so. Da haben wir viele, also kann fast sagen, Jahre für gebraucht, um das in trockene Tücher zu bringen. Und heute gehören meinen Kindern jeweils 25% der Firma und die anderen 25% sind auf die anderen drei Geschäftsführer verteilt. Wobei einer von denen auch schon in Rente ist, sage ich jetzt mal. Also es sind jetzt quasi noch zwei andere Geschäftsführer. Und der dritte ist so ähnlich wie ich, der liebt die Firma und hilft, wo er kann und wenn es sein muss, aber der ist eben auch einfach schon, wir sind eben halt einfach alt, weil ich bin 65 und der ist, glaube ich, sogar schon 67 oder irgend sowas, ne? Wir sind nicht mehr in dieser Zeit zu Hause. Wir sind in einer anderen Zeit. Wir kommen aus einer anderen Zeit. Ne?
Aber die Kontinuität, also dazu muss ich jetzt auch mal sagen, wir kennen uns ja, also du und ich, und du bist mit deiner Frau immer noch verheiratet.
Meine Frau und ich, wir sind nicht verheiratet, wir sind ein Liebespaar seit über 40 Jahren. Wir haben zwar auch vor 39 Jahren mal geheiratet, das schon, ne? Aber wir waren immer ein Liebespaar, wir sind ein Liebespaar und wir werden auch immer ein Liebespaar bleiben. Ne? Und es gibt nichts auf der Welt, was ich so sehr liebe wie meine Frau. Nichts.
Kontinuität und dann auch dieser Mut zur Odyssee, gerade auch im Genuss, weil es war ja eine Odyssee. Du hast damit angefangen, da war das erste Mal, dass du begeistert von etwas warst und dann bist du auch wieder zurückgekehrt zu diesen Genüssen, zum Delikatessenhandel, sage ich jetzt mal. Das heißt, du schaffst es schon, eine große Kontinuität aufzubauen, was ja als Unternehmer auch eine große Qualität ist. Ich möchte jetzt mal eine Frage, die vom Anfang eigentlich übrig geblieben ist, an dich stellen. Und zwar, als du sagtest, die Lehrerin hat dich immer mit durchgeschoben in der Schule, weil du warst eigentlich nicht versetzungsfähig, aber sie hat dich trotzdem immer mitgeschleift. Was hat sie in dir gesehen? Was meinst du?
Guck mal, du kannst ja das heutige Schulsystem und das von vor 50 Jahren haben sich ja nie verändert. Das ist ja ein richtig idiotisches System, wo du als Künstler, als Spitzensportler oder als genialer Schriftsteller dieselbe Ausbildung genießt. Ne? Also das wird ja jetzt bei uns keiner, der gut im Sport ist, im Sport gefördert oder gut in Kunst ist, in Kunst gefördert oder gut schreiben kann, im Schreiben gefördert, sondern du musst halt dich da hinsetzen und dir den ganzen Scheiß antun, der dich eigentlich nicht interessiert. Aber das, was dich interessiert, da wirst du überhaupt nicht gefördert. Das funktioniert in unserem Land leider nicht. Damals gab es ganz, ganz furchtbare Lehrer und ganz, ganz tolle Lehrer. Und ich hatte richtig Glück, dass ich so eine ganz, ganz tolle Lehrerin hatte, die gesehen hat, dass da sehr viele Sachen in mir schlummern, dass ich die nur nicht anbringe, weil das, was man von mir fordert, mich einfach nicht interessiert hat. Ne? Also, aber das, was mich interessiert hat, und das war ja auch, glaube ich, mein Glück, von diesen ganzen, wie viele Fächer hatten wir damals, 12 oder 14 Fächern, da gab es natürlich auch ein, zwei Fächer, die mich interessiert haben, wie zum Beispiel Fremdsprachen. Ne? Ich kann ja relativ gut Englisch, aber ich kann auch Italienisch sprechen und wenn ich in Thailand bin, kann ich auch wieder ein bisschen Thai sprechen und dann bei den ganzen Fremdsprachen. Weißt du, dann war ich wach im Unterricht. Das hat mich interessiert und das hat die eben auch gemerkt. Ich habe nichts boykottiert. Ich war nicht böse oder irgend sowas, sondern ich war nur unterfordert oder von den falschen Dingen gefordert.
Ja, die Dinge haben nicht in dir geankert, weil du das Interesse nicht gefunden hast in ihnen. Und das brauchst du irgendwie.
Richtig.
Du, das mit der Bildung, das finde ich ein ganz wunderschönes Schlusswort eigentlich, weil das ist eigentlich die Zukunftsaufgabe. Wie kriegen wir solche Leute wie dich, die ja ein ungeheures Kreativitätspotenzial haben und damit natürlich auch Riesenfähigkeiten, in einem gleichmachenden Schulsystem so weit angesprochen, dass sie auch wirklich ihre Potenziale entwickeln können?
Kann ich so unterschreiben, wobei ich eben noch vielleicht einhaken muss, dass es ist jetzt heute relativ schwierig für einen jungen Menschen, dem eine Karriere vorzugeben, wie wir sie früher gesucht haben. Also ich habe ja nicht versucht, mit meinem Handel für Lebensmittel oder für Anrufbeantworter oder für Fingernägel oder für Laptop-Computer, ich habe nicht versucht, von heute auf morgen das hoch zu skalieren, sondern ich habe damals ohne Geld und ohne quasi Hilfe angefangen und habe das aufgebaut mit dem Horizont, irgendwann mal erfolgreich zu sein. Und das ist ja heute so aus der Mode gekommen, dieses irgendwann mal erfolgreich sein. Heute ist ja alles so, weißt du, am besten finde ich irgendwo einen Turnschuh in Korea und verkaufe den per Internet 100.000 Mal und bin dann in wenigen Monaten schon dieser Hyperscaler im Turnschuhbereich oder irgend so ein Schwachsinn. Sondern heute ist ja die Idee des Erfolges so wahnsinnig schnell und kurz und das finde ich absolut falsch. Ne? Ich finde das wahnsinnig falsch, weil diese Nachteile, die das mit sich bringt, überwiegen, ne, dieses Unpersönliche und keiner mehr am Telefon und man muss sich da mit irgendeinem Bot oder irgendwas drum ärgern. Das finde ich alles total falsch. Und ich würde mir wünschen, wenn wieder die Möglichkeit bestehen würde, mit richtigen Menschen richtige Geschäfte, richtige Gespräche führen zu können. Und ich hoffe, dass es mir nicht alleine so geht, weil genau so wird meine ehemalige Firma, jetzt die Firma meiner Kinder, geführt, ne, dass richtige Menschen am Telefon sind, die beraten, die helfen, die einem auch aus der Scheiße rausholen, wenn man mal ein Problem hat, weil eine Lieferung nicht ankommt oder irgend sowas. Und sowas wünsche ich mir für die Zukunft, dass das eine Renaissance, dass das wiederkommt, dass man sagt, also es gibt für uns, die wir gerne so ein bisschen gehätschelt und getätschelt werden, auch einen Markt und ein Angebot. Und nicht nur die Arbeit überlassen wir den Kunden, weil wir machen dafür das schnelle Geld. Also das ist
alles ist automatisiert, man arbeitet nur noch digital, es gibt keine echten Menschen mehr.
Ja.
Ja, Ralf, da brauchst du halt jemanden, der mit einer langen Schnur am Telefon im Bett liegt Kabel und auch um 3 Uhr morgens rangeht und sagt, oh, natürlich kann ich das machen, ich bin 24 Stunden erreichbar und morgen bin ich zufällig in Aachen, um Ihnen das Faxgerät vorbeizubringen. Finde ich großartig. Ralf, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.